Radio Lora im Gespräch mit der Katrin Boss zum Thema Fremdenfeindlichkeit und Flüchtlingspolitik in der Schweiz seit dem Zweiten Weltkrieg. Ein Bereich, der sich lohnt, ein bisschen genauer anzuschauen, ist das Thema der Flüchtlinge aus Chile. Dort kann man das ganze schillernde Panorama darstellen zwischen der Haltung vom Bundesrat und Aktivitäten aus der Bevölkerung.
Also bei den Chilenen hat sich gezeigt, dass, also das ist klar, die Haltung von der Behörde können wir jetzt eigentlich wie, ist klar, sie waren sehr ablehnend gegenüber denen. Man hat irgendwie gesagt, das sind einfach Terroristen und Bombenleger, Linke natürlich. Sie sind auch innerhalb von ihnen, also innerhalb von Südamerika nicht beliebt gewesen. Man hat sie nicht wollen, man hat irgendwie Angst gehabt, dass sie Unruhe stiften in diesen Ländern. Und so hat die Haltung da. In dem Sinne hat sich dann der Bundesrat nur gerade so können dazu durchringen, das Kontingent von 200 zu bewilligen, obwohl man gewusst hat, dass es ganz, ganz verheerend läuft dort und tausende von Leuten umgebracht werden und verfolgt sind. Also eine ganz, ganz verheerende Situation. Eigentlich schlimmer noch als für einen Großteil der Tschechoslowaken. Und dann noch sind sie sehr zurückhaltend gewesen. Die Bevölkerung ist eigentlich fast ein gross, also kann man sagen, ist grosszügiger gewesen. Vielleicht jetzt nicht in ihrer Gesamtheit. Es hat sicher auch so nicht gehabt, die dem aufgesessen sind, dem Terrorismusstempel, den wir ihnen aufgesetzt haben. Aber es hat doch einen grossen Teil, oder sagen wir, durch alle politischen Lager durch, auch Kirchen und so, hat es Leute gegeben, die gefunden haben, das geht wirklich nicht, wir müssen viel aufnehmen von denen. Und es ist dann in diesem Zusammenhang die Freiplatzaktion gegründet worden, wo sich zum Ziel gesetzt hat, 20'000 Chilenen in die Schweiz zu bringen. Also ob sie das realistisch gefunden haben oder nicht, sei dahingestellt, ob sie einfach mal gefunden, so viel wollen wir. Sie haben eine Freiplatzaktion lanciert, das heisst, sie haben einen Aufruf gemacht, für Plätze zu finden und haben dann auch innerhalb von wenigen Wochen haben sie 2'500 Plätze gehabt für die Chilenen. Aber ja, die sind nicht da gewesen, die Chilenen, weil die Behörden haben sie nicht reinlassen wollen. Und in dem Sinne ist dann der Freiplatzaktion nichts anderes übrig geblieben, als versuchen, die illegale Schweiz hineinzubringen, oder? Und wie?
Vielleicht zuerst noch, wer sind die Freiplatz-Leute
gewesen? Ja, das sind also verschiedene gewesen. Also ich weiss, vielleicht kennt man den Kaplan Cornelius Koch. Und um den herum, das sind Leute von Longomai gewesen, vor allem, die das mal grün auf die Beine gestellt haben. Und nachher war es, eben, wie ich gesagt, eine breite Organisation gewesen, die über kirchliche Kreise, CVP, SP, also einfach, kann man eigentlich nicht orten in einer gewissen politischen Gegend. Also in dem Sinn, es ist zwar von der Behörde immer wieder gesagt worden, das sind Linke und das sind irgendwie, das sind so Chaoten, oder? Aber es war ihr Bestreben gewesen, wichtige Leute für sich zu gewinnen, also Politiker, Parlamentarier, Schriftsteller und so, also sehr breit, in dem sind die Gruppen. Und die haben dann eben, wie gesagt, versucht, halt dann illegal Leute über Grenzen zu holen. Also, weil sie haben es zuerst legal versucht und das ist abgeblockt worden. Also, die Chilenen, die im Flughafen angekommen sind in Genf, sind von der Behörde sofort angehalten worden und man hat sie zurückschicken. Also, die haben in dem Sinn gemerkt, auf diesem Weg bringen wir die Chilenen nicht rein. Das muss illegal gehen. Und sie haben das auch gemacht, also die Chilenen sind auf Mailand geflogen, das ist möglich gewesen, und von Mailand dann mit dem Zug auf in die Schweiz. Das heisst, das ist vor allem deshalb gegangen, eben weil die Freiplatzaktion Unterstützung hat, eben von der Bevölkerung. Also die haben erzählt zum Beispiel, dass Leute, die bei der Bahn geschafft haben, bei der SBB, ihnen zum Beispiel telefoniert haben und gesagt, hört, jetzt haben wir einen Zug, wo schon viele Arbeiter drin sind von Italien, der ist vollgestopft und wir werden den nicht kontrollieren, tun doch die Chilenen dort rein. Es war ja so, dass die Tessiner-Regierung als einzige mit einer Mehrheit die Freiplatzaktion unterstützt hat und gesagt hat, wir akzeptieren, dass wir intervenieren nicht. Und so sind dann irgendwie die Chilenen reingekommen, wobei der Bundesrat sofort, als er das gemerkt hat, eigentlich nach der ersten Aktion den Visumszwang eingeführt hat für die Chilenen. Also er hat eigentlich alle Mittel aufgeboten, damit man das kann unterbinden, oder? Dass da nicht mehr reinkommen. Und dann auch, also eben die Freiplatzaktion hat ihre Arbeit gemacht. Es sind niemals 20'000 reingekommen. Es sind dann doch nur bei ein paar Hunden geblieben, weil es einfach schwierig war. Aber die haben eine wahnsinnige Arbeit geleistet. Und obwohl ihnen eigentlich alles in die Wege, also in die Beine gerührt worden ist. Also sie haben zum Beispiel eine Delegation zusammengestellt, die auf Chile hat, sollen schauen, wie es dort geht und irgendwie schauen, wer das am gefährdetsten ist, um mich überholen. Und da hat, das ist eine von diesen Geschichten, da hat die Bundesanwaltschaft einen hinten reingeschickt, dieser Delegation. Und die Delegation war sehr breit abgestützt. Da war ein Bauer dabei, ein Arzt. Und sie haben extra dafür geschaut, dass da auch jetzt nicht nur Linke dabei sind. Und, so. Und dennoch eben hat die Bundesanwaltschaft ihnen einen hinten reingeschickt. Und der hat nicht anders gewusst, als dort unten zu der Junta zu gehen und zu sagen, die Delegation von der Schweiz, das sagen das alles Linksextremisten und Marxisten. Und ich meine, man muss sich vorstellen, was das bedeutet hat. Oder? Das war nach dem Putsch und Marxist und Linksextremist zu sein, war ein Todesurteil dazumal. Also von dem her hat die Bundesanwaltschaft durch die Aktion die Delegation wahnsinnig gefährdet. Oder? Und es hat dann Interventionen gegeben, wo dann das Gefahr etwas gemindert haben. Aber die haben sich eine schwierige Situation müssen aussetzen, nur durch das, dass einfach Behörden wirklich brutalstens versucht haben, das zu verhindern. Wer da mitgeschafft hat bei den Behörden, also die Bevölkerung, wie gesagt, eigentlich offen, eigentlich nicht verstanden, warum der Bund so reagiert, hat die NZZ ganz harte Kritik gegen die Behörden gefunden, das liegt überhaupt nicht drin. Aber die Hilfswege waren da sehr kooperativ gewesen, oder? Also, um da jetzt mal auf ein Thema zu kommen, das wir bis jetzt noch nicht erwähnt haben, in meiner Arbeit ist mir einfach immer wieder aufgefallen, also auch im Zweiten Weltkrieg halt die missliche Haltung, finde ich jetzt mal sehr persönlich, von diesen Hilfswerken, die eben zum Beispiel bei diesen Chilenen die Freiplatzaktion richtig gehend sabotiert haben. Also, sie haben zum Beispiel, wo die Freiplatzaktion hat wollen, also die haben Brief alle Pferde verschickt, um Freiplatz zu finden, haben die Hilfswerke, also die Dachorganisation, all die Pferde weggeschrieben und gesagt, dünnt das bitte nicht unterstützen, dünnt von dem fernhalten und so. Sie haben mit dem Bundesrat kooperiert und gefunden, das müssen wir unterbinden. Und also das ist irgendwie richtig eine grusige Sabotage gewesen eigentlich von diesen Hilfswerken, oder? Die sehr einverstanden waren mit der Haltung des Bundesrats.
Also dort muss man auch sagen, dass die Hilfswerke natürlich weitgehend von Bundesgeldern abhängig sind.
Das ist ein wichtiger Punkt, klar. Also, man muss vielleicht sagen, ich muss jetzt ein bisschen fair sein, dass man die Hilfswerke nicht alle über einen leisten. Aber es gibt einfach die Dachorganisation, die Schweizerische Stelle für Flüchtlingshilfe. Und die hat eigentlich gesagt, bei denen in ihren Vorstandssitzungen ist auch immer einer von der Fremdenpolizei dabei. Also das zeigt natürlich die Stellung schon. Sie sind abhängig von Bundesgeldern, zum Teil bis zu 75%. In dem Sinn haben sie immer so eine ganz blöde Position zwischen denen, oder? Und haben sich aber auch nie gewehrt gegen die Instrumentalisierung, also dass sie benutzt werden, um eigentlich eine Politik zu legitimieren. Sondern sie haben da immer ein bisschen mitgemacht. Mit Ausnahme von kleinen, also vom Arbeitshilfswerk, zum Teil auch der CFD, würde ich jetzt nicht ganz so da drin nehmen. Aber auch die schlussendlich haben sich nicht rigoros dagegen gewehrt. Sie haben in ihrem kleinen Rahmen vielleicht versucht, ein bisschen das Gegengewicht zu setzen. Und haben sich schon, also haben das skandalös gefunden zum Teil und haben das auch gesagt. Aber ein wirkliches Gegengewicht hat es dem Sinn nicht gegeben von der Hilfswerk gegen das.
So dass sich dann eigentlich die Flüchtlingspolitik vom Bund jetzt am Beispiel von diesen Chilenen aufzeigen, vor allem durchgesetzt hat.
Ja, also eben, es sind sicher mehr gekommen, schlussendlich. Also man kann sagen, bis im 85, es sind dann so tröpfchenweise natürlich immer wieder gekommen, sind es insgesamt 3000 gewesen, aber am Anfang ein Kontingent von 200 und über das aus hätte nicht wollen gehen, der Bundesrat, das ist überhaupt nicht drin gelegen, obwohl die Bevölkerung gefunden hat, wir wollen eigentlich viel mehr und denen müssen wir unbedingt helfen.
Really? Du hast vorhin erzählt von den Flüchtlingen, die aus Chile gekommen sind. Eine erste Gruppierung, die gekommen ist, sind die Flüchtlinge aus Indochina. Nachher fängt es an, eigentlich schwierig werden, von einzelnen Gruppierungen zu reden. Wir kommen dann zu den 80er Jahren, die sehr viel kompletter sind. Aber zuerst mal schnell, vielleicht noch, wie war das mit den Indochina-Flüchtlingen und vielleicht im Vergleich eben auch wieder die Haltung von Behörden und Bevölkerung?
Mhm. Also ich will nur noch schnell anfügen, also was ich jetzt da alles erzähle, das ist alles natürlich nicht alles, was es zu erzählen gibt, logischerweise. Es hat, nach den Chilenen hat es noch andere südamerikanische Flüchtlinge gegeben, Argentinier und so weiter. Es hat auch Pakistani gegeben, also nur zum sagen, dass, nicht, dass man dann das Gefühl hat, da fehlt doch noch einiges, aber man kann irgendwie nicht über alle reden. Auch über die Indochina-Flüchtlinge möchte ich nicht zu viel Wort verlieren. Es ist einfach zu sagen, dass dort, was dort wichtig ist, also man kennt ja wahrscheinlich die Geschichte ein bisschen von diesen Flüchtlingen. Es hat wahnsinnige Medienflut gegeben über das Schicksal von diesen Boat People, bekannt unter dem Namen. Wie das noch nie passiert ist eigentlich. Also dort ist Medien, Fernsehen und Zeitungen haben berichtet und das ist in dem Sinn schwierig in die Herzen der Leute reingegangen, das Schicksal. Und man ist in dem Sinn auch bereit gewesen, sie aufzunehmen von der Bevölkerung her. Der Bundesrat eigentlich auch, aber natürlich so ein bisschen knauserig, wie er halt dann immer wieder war, auch, weil, oder das ist meine Interpretation, es sind halt auch wieder nicht Leute aus unserem Kulturraum, sie sind von weit weg, man hat befürchtet, dass es schwierig wird, sie zu integrieren. Und von dem sind eigentlich Kontingente, die er bewilligt hat, klein gewesen. Sie sind am Anfang hat er mal 200 bewilligt und dann noch 1000, also so in dieser Grössenordnung ist das jemand gelaufen. Es ist, was noch zu sagen ist, vielleicht zu diesen Indochina-Flüchtlingen, ist, dass sie natürlich nicht, also auch vom Arbeitsmarkt her, das sind eher arme Leute gewesen, das sind schlecht ausgebildete Leute gewesen, also die Unternehmer haben niemals das Interesse an ihnen gehabt, wie bei den Tschechoslowaken und bei anderen Gruppierungen. In dem Sinn hat man irgendwie, also denke ich, hat das auch einen Einfluss gehabt auf die Behörden, dass sie das ein bisschen versucht haben, zurückzudrängen, dass da zu viel aufgenommen werden. Aber sie sind so ein bisschen im Clinch gewesen, also weil die Medien, wie gesagt, und auch die Bevölkerung gefunden, mal aufnehmen, das liegt nicht drin. Es hat auch europäische Konferenzen gegeben, also Länder wie Frankreich zum Beispiel, Kanada, USA sind bereit gewesen, grosse Kontingente aufzunehmen, haben natürlich aus politischen Gründen auch müssen. Also man weiss die ganze Geschichte von den USA, dort unten, von Frankreich. Und dann hat die Schweiz irgendwie nicht ganz können, da daneben zu stehen. Es ist auch, das ist vielleicht noch wichtig, es ist der vom Vogler, der hier anfängt. Der Vogler hat eine wichtige Rolle eingenommen dort. Eine sehr restriktive Rolle. Er ist irgendwie, also ich habe böse gesagt, ein Schlimmer gewesen in dem Sinn, als dass er irgendwie immer gesagt hat, ja, wir müssen die humanitäre Tradition hochhalten, das Boot ist nicht voll, wir müssen unbedingt und so. Aber er hat dann doch kein Kontingent weiter erlaubt. Oder? Also, er hat immer so versucht zu lavieren, hat immer so getan, als wäre alles sehr gut und nett und offenherzig. Aber im Grunde genommen, im Endeffekt, ist es eigentlich nicht so wahnsinnig offenherzig gewesen. Es sind gut, immerhin 7'000 sind zum Schluss gewesen, die gekommen sind. Das sind viele, wenn man vergleicht mit den Chilenen. Viele auch im Vergleich zu den Tibetern und Algeriern. Aber wie zum Beispiel im Vergleich zu Tschechoslowakien ist das eigentlich herzlich wenig für das, wie es denen gegangen ist. Also es war wirklich eine katastrophale Situation für die Leute. Und bei ihnen ist auch zu sagen, die Integration, es ist einmal mehr, es wiederholt sich halt immer wieder. Es ist so, dass man gefunden hat, ja, sie müssen kommen, das sind Arme. Man hat die Bilder gesehen von diesen Booten, von den Leuten, die getrunken sind. Wo sie dann aber da waren, sind, ist es dann doch nicht mehr so einfach gewesen. Also es wird gesagt, dass sie gerade zum Beispiel nachbarschaftliche Beziehungen in Häusern, in Wohnblöcken sich nicht ergeben haben, außer in dem Sinn, dass die Nachbarn sind gemotzen, wenn es zu laut war, wenn sie gefunden haben, immer die Gerüche von diesen exotischen Gerichten, das sei einfach grusig. Also es hat schwer viele Reklamationen gegeben, sie sind schwer kritisiert und angefeindet worden oft. Also, einmal mehr wieder die Bereitschaft, wirklich sie aufzunehmen im Sinne von einer Akzeptanz, die ein bisschen weitergeht als nur kommen, ist auch bei ihnen eigentlich, kann man nicht so sagen. Es ist, ich weiß nicht, ob ich jetzt da noch weitermachen soll. Es geht, also ich meine, in die gleiche Zeit, 78, 79, so, kommen dann langsam auch Leute aus der Türkei. Also es kommen so langsam die Flüchtlinge, die wir auch heute kennen. Es breitet sich aus, in dem Sinne, dass es nicht mehr einzelne Gruppen Kontingent sind. Das hat auch mit der Behördenpolitik zu tun. Es gibt nicht mehr so die Kontingentpolitik, wo man sagt, wir nehmen 1000, sondern man kommt jetzt langsam dazu, man muss Einzelgesuche, alles, jeden Einzelnen muss individuell können beweisen, dass er ein Flüchtling ist. Und das ist sehr entscheidend. Also früher hat mein Kontingent selber hat einen Einzelnen nicht mehr müssen, da gross Gründe angeben, warum er jetzt verfolgt ist. Jetzt muss jeder Einzelne sagen, warum. Oder? Und das ist natürlich schwieriger, oder? Man muss Beweis vorlegen. Und das passiert jetzt eben mit diesen Flüchtlingen, zum Beispiel aus der Türkei. Also wir wissen, es hat einen Putsch gegeben im 80 in der Türkei. Aufgrund von dem haben 1500 Türken haben ein Gesuch gestellt, in der Schweiz Asyl zu bekommen. Die Situation war hinreichend bekannt, dass es wirklich eine schwierige, politisch schwierige Situation ist für die Leute. Und der Bundesrat hat jetzt zum Beispiel bei diesen Türken sich gerade so knapp durchringen, 4 Gesuche von diesen 1500 zu bewilligen bis 1982, was eine absolut lächerliche Zahl ist.
I say if you can, we have a previous blow. We will fight you in the streets with our hands. We have a plan, so listen, man, get ready to take some blows. Those days of the truncheon and those nights of melancholy locked in a cell. Those hours of torture touching hell, those blows that caused my heart to swell, were well numbered and are now at an end. All we're doing is defending, so get ready for war. Feed the riot squad quick, cause we're running wild. Bitter like bile, blood will guide their way. And I say, all we're doing is defending, so get you ready. The war, war. Freedom is a very firm thing.
Wir hören Radio Lora 104,5 MHz, Samstagmorgenmagazin TransKB. Wir haben heute im Studio als Gast Kathrin Boss. Sie hat geschafft über Flüchtlinge in der Schweiz seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist eigentlich das, was wir bis jetzt gehört haben. Wir kommen jetzt zu der Situation der 80er Jahre und ein bisschen später dann noch auf das Phänomen der zunehmenden Fremdenfeindlichkeit zu reden. Du hast erzählt, nach dem Putsch in der Türkei 1980 haben 1500 Türken und eventuell auch Türkinnen Asylgesuch gestellt, von denen der Bundesrat skandalöserweise gerade nur 4 bewilligt hat. Wie kann man sich das erklären? Wir haben jetzt gesehen, dass eigentlich lange immer versucht worden ist, eine humanitäre Fassade aufrechtzuerhalten. Bei den Ostflüchtlingen ist sie bis an einen gewissen Punkt sogar eingelöst worden. Wieso jetzt? Die, also nur 4 bewilligte Besuche.
Also das eine, was man sagen muss, ist das, was wir eigentlich jetzt auch immer wieder gesehen haben. Das sind einfach wieder halt mal Flüchtlinge, die nicht aus unserem Kulturraum kommen. Also in dem Sinn sind sie nicht so willkommen gewesen wie Flüchtlinge aus dem europäischen Raum, aus kommunistisch verfolgten Ländern. Und da komme ich zum anderen. Sie sind nicht von einem kommunistischen Regime verfolgt gewesen, sondern von einer Militärjunta. Unter einem Militärjunta, wo die Schweiz wunderbare, also sehr florierende wirtschaftliche Beziehungen hatte. Die Schweiz ist eine der Hauptinvestoren in der Türkei. In dem Sinne sind da auch wirtschaftliche Interessen verbunden. Und auch, sie haben keine Lobby wie andere. Also, es hat nicht eine Medienflut gegeben, jetzt wegen diesen Türken, wie zum Beispiel bei den Indochina, Flüchtlingen, auch zum Teil bei den Chilenen. Also die Lobby hat gefehlt, in dem Sinn, die Öffentlichkeit hat sich nicht gross interessiert für sie und in dem Sinn hat der Bundesrat auch viel mehr können schalten und walten, wie sie im Post hat. Und das war eine restriktive Politik. Oder? Ganz anders, ich meine, das, was ich jetzt erzählt habe, ist eben Anfang der 80er Jahre, gleichzeitig 1981, gab es ja einen Putsch in Polen, ist das Problem gewesen, in Polen. Und dort hat der Bundesrat sofort 1000 polnische Flüchtlinge Asyl gewährt, also zur gleichen Zeit, wie der Türken kein Asyl gewährt hat. Und zwar mit dem Argument, ich zitiere jetzt hier den Urs Hadorn, das ist der Abteilungschef von der Polizeiabteilung, der sagt: Obwohl die Bewerber um Asyl in Polen nicht verfolgt würden, könnten sie, wenn sie einem unerträglichen psychischen Druck ausgesetzt sind, nach dem neuen Asylgesetz als Flüchtlinge betrachtet werden. Also da hat man eigentlich wieder Politik betrieben, die man früher bei den Ungarn und Tschechen, also sie können einfach kommen, wenn sie wollen, es kommt überhaupt nicht auf, ob sie politisch verfolgt sind. Im Gegensatz zu den anderen, eben, wo man gesagt hat, sie müssen Gründe angeben. Und da komme ich eigentlich jetzt gerade auf das Asylgesetz. Es hat im 79 dann ein Asylgesetz gegeben, vorher hat es eigentlich nie eins gegeben. Es ist im 73 durch eine Motion ist das zustande gekommen, die verlangt, dass man endlich das auf rechtliche Grundlagen schafft und ein Gesetz macht für die Asylpolitik. Das Gesetz hat sehr liberal sollen sein. Also im 73 ist es so gedacht, ist dann im 78 bzw. im 79 auch mehr oder weniger so angenommen worden. Noch unter dem Eindruck, dass es nicht viele Flüchtlinge hat. Also man hat eigentlich ein Asylgesetz angenommen, das liberaler war als die Stimmung in der Bevölkerung, vielleicht weniger, aber mindestens bei den Behörden. Es hat auch Leute gegeben, die im 79 gesagt haben, wenn sie heute noch mal das Gesetz ausarbeiten würden, würde es ganz anders aussehen. Und ein sehr liberaler Punkt, der eben in diesem Gesuch ist, das ist der, der jetzt da in dem Zitat erwähnt worden ist, dass auch ein unerträglicher psychischer Druck lange zum Asyl bekommen. Und man muss sich vorstellen, was das heisst, unerträglicher psychischer Druck. Also, das ist das Gesetz, das angewendet wird für türkische Flüchtlinge und die sind ja dann nicht akzeptiert worden. Also, der unerträgliche psychische Druck war ganz klar nur für kommunistisch verfolgte Leute gedacht. Man hat ihm gar nicht gedacht, dass jetzt da so viel könnte aus der sogenannten Dritten Welt kommen. In dem Sinn ist das Gesetz, wie im Moment von Krafttaten, eigentlich nicht mehr brauchbar für die Behörden. Was daraus resultiert hat, dass es sofort Revisionen gegeben hat, das kennt man ein bisschen. Die 80er Jahre sind prägt von diesen Revisionen, die eigentlich nichts anderes gemacht haben, als das Gesetz so zu wegzustutzen, dass es wieder die Zeit hineinpasst, beziehungsweise ihre Stimmung, ihre Wünsche und Interessen hineinpasst, wo das ursprüngliche Gesetz eben nicht da hat. Oder? Also, in dem Sinn sind die 80er Jahre geprägt durch die Kopp-Ära, Frau Kopp und der Herr Arbenz, wo eigentlich eine wahnsinnig repressive Asylpolitik betrieben haben. Am Anfang eben, wie gesagt, gegen kommunistische Flüchtlinge wie Polen nicht, aber gegen die dritte Weltflüchtlinge. Und das ist vielleicht auch das Kennzeichen von den 80er Jahren, dass jetzt immer mehr Leute aus der sogenannten dritten Welt kommen. Keine mehr aus dem europäischen Raum oder nur ganz wenig. Aus ganz verschiedenen Ländern, nicht mehr ganze Kontingente, sondern Einzelleute, die da anreisen. Und dass es irgendwie, also dass es zunehmend, dass es mehr gibt als vorher und dass die Politik der Behörden immer repressiver wird, dass es immer mehr eingeschränkt wird, dass man immer mehr darauf drängt, dass jeden Einzelnen beweist, warum. Und zwar jetzt am Schluss sogar so, dass er muss schriftlich irgendwelche Gerichtsurteile vorlegen, wenn er das nicht hat, kann er es Gott vergessen. Und dass man den Flüchtlingsbegriff, was ein politischer Flüchtling ist, immer mehr einengt.
Und das vor allem im Alltag, also bei der Befragung von Flüchtlingen und so weiter, oder?
Ja, also das ist ja irgendwie etwas Typisches im Zweiten Weltkrieg so gewesen, wo man gesagt hat, Flüchtlinge aus Rassengründen werden nicht akzeptiert. Es ist immer schwer gut gelungen, den Flüchtlingsbegriff, was ein Flüchtling ist, so auszulegen, wie es gerade der Stimmung entsprochen hat oder wie es gerade dem entsprochen hat, wie viel das man will aufnehmen. Und das passiert in den 80er Jahren in dem Sinne, dass man einfach den immer mehr eingrenzt, dass man irgendwie, also dann sehr Widersprüche, zum Teil sagt man Leute, die total aktiv gewesen sind, also zum Beispiel PKK-Leute von den Kurden, also das ist die linke Organisation, also Partei, dass die nicht Flüchtlinge sein können, weil sie staatsgefährdend sind. Andererseits sind solche, die gar nicht aktiv waren, können sie eben auch nicht sein, weil sie ja gar nichts gemacht haben, indem sie auch nicht gefährdet sind. Also man hat irgendwie immer irgendeinen Grund gefunden, warum jetzt jemand nicht Flüchtling ist, oder? Und in dem Sinn ist es in den 80er Jahren eben repressiv, in dem Sinn, dass man Revisionen gemacht hat, die immer mehr die Rechte beschnitten haben von diesen Flüchtlingen. Und dass man den Flüchtlingsbegriff einfach immer geschmälert hat und so erreicht hat, dass eigentlich nicht die da angekommen sind oder aufgenommen worden sind, die verfolgt sind, sondern es ist nicht mehr nach dem gerichtet worden, sondern nach dem, wie viel man hat wollen aufnehmen.
Bye.
das Problem der Flüchtlinge in der Schweiz wird in den 80er Jahren immer komplexer. Und auch der Umgang von der Behördenseite her wird sehr komplex, vor allem weil er eben auch auf ein Niveau runterrutscht, eigentlich eben in die Befragungen hinein, wo er gar nicht mehr auf einer grossen, allgemeinen, auch politischen Ebene kann diskutiert werden. Er findet eigentlich im Alltag statt. Auch dort hast du eine ganz konkrete persönliche Erlebnis gehabt.
Ja, also ich möchte noch schnell etwas vorsagen, bevor ich auf die Befragungen eingehe. Also eben über die 80 Jahre könnte man eine ganze Sendung machen. Das ist von dem her sehr, ich kann jetzt irgendwie nicht einfach alles da erzählen, das ging die zweite. Aber ich habe vorhin noch von der Einengung von dem Flüchtlingsbegriff geredet. Und dazu eigentlich einfach nur, um das ein bisschen veranschaulichen, wie der immer wieder eingegangen wird. Ich habe vorhin ein Beispiel gebracht. Zum Beispiel, wenn jetzt kommen da Leute aus dem Libanon, oder? Und die sind ziemlich, also stark gefährdet, werden auch nicht zurückgeschickt im Moment. Aber die öffentliche, also die offizielle Argumentation ist zum Beispiel, dass das keine politischen Flüchtlinge sind, oder? Politische Flüchtlinge sind nur dann, wenn sie von einem Staat verfolgt werden, der Hoheitsrecht hat. Jetzt, wenn ein Flüchtling in Libanon zum Beispiel von christlichen Milizen oder irgendwas verfolgt wird, was dort, es ist ja nicht ein Staat eigentlich, sondern verschiedene Gruppierungen, die gegeneinander kämpfen, dann wird er nicht verfolgt, auch wenn er ganz persönlich verfolgt ist sogar, das langt nicht, weil es heisst, der Verfolger hat kein Hoheitsrecht in diesem Land, oder? Also das ist nur so ein Beispiel, um zu zeigen, wie spitzfindig das ist und wie es eigentlich überhaupt nicht mehr mit Menschlichkeit oder mit irgendwie einem Verständnis für die Situation von den einzelnen Personen zu tun hat, sondern schlichtweg einfach darum geht, dass er so einzuhängen, dass so ins Post, oder? Die Befragung ist für mich etwas Wichtiges, was die 80er Jahre anbelangt. Also, abgesehen von dem, dass natürlich ganz verheerende Sachen laufen, Leute ausgeschafft werden und nicht reingelassen werden, das kennt man ja irgendwie. Da gibt es seitenweise Listen von dem. Es ist skandalös, es ist schlimm. Was man vielleicht weniger davon redet, das sind die Befragungen, die ich auch sehr schlimm finde. In dem Sinn, weil sie auch wieder einfach den Zweck dienen, wo man selber, wo die Behörden selber verfolgen, nämlich möglichst viel nicht annehmen, möglichst Befragungen machen, die darauf hinführen, dass das ja keine Flüchtlinge sind, oder? Und die Befragungen sind auch so aufgebaut, dass sie in dem Sinn einfach völlig von unserem kulturellen Verständnis prägt. Es ist so ein 10-Punkte- oder 12-Punkte, ich weiß nicht mehr genau, Katalog von Fragen, ein Schema, das jeder Beamte bekommt für die Befragungen bei der Fremdenpolizei. Und nach diesem Schema muss er fragen. Und auf das Schema, auf die Frage, müssen sie ganz klare Antworten geben, oder? Also, so wie wir das gelernt und so wie wir das können, auf eine Frage gibt es eine klare Antwort, so müssen das auch die Flüchtlinge machen. Und die können das eben einfach nicht. Also können. Das ist nicht ihre kulturelle Art zu reden, das ist nicht ihre Sprachkultur. Also, das ist ja das, sagen auch die Beamten dann immer wieder, sagen dann, ja, das ist verrückt, wenn der eine Frage stellt, dann erzählt er dem seine ganze Lebensgeschichte. Oder? Und der findet das dann auch glatt und findet das auch daneben natürlich. Aber das funktioniert bei ihnen so. Also sie können nicht klare Angaben geben. Und das gibt dann natürlich ganz schwierige Situationen, weil sie selber irgendwie völlig überfordert werden. Oder? Also da gibt's, ich kann da zum Beispiel ein Beispiel machen, wie ich dabei war bei solchen Befragungen. Da gibt es zum Beispiel die Frage, wo einem kurdischen Flüchtling gestellt wird, wann bist jetzt du abgereist am Morgen aus deinem Dorf? Oder? Und dann sagt er vielleicht, ja, das wissen wir jetzt auch nicht so genau. Ja, wann bist du jetzt abgereist? Ja, das müssen wir jetzt überlegen. Und so. Dann gibt es irgendwie dreimal Nachfragen und nach Nachfragen irgendwas im Stress. Und dann sagt ein Flüchtling, am 8. Oder, bin ich abgereist. Und dann sagt der andere, der Befrager wieder, ja, und wann bist du in Istanbul angekommen? Weil er ist dann mit dem Bus auf Istanbul gefahren. Wann bist du denn dort? Und dann sagt er, ja, gegen Abend, irgendwann, oder? Und dann sagt er, wann? Und dann wieder das gleiche Spiel, bis der Flüchtling dann vielleicht irgendwann sagt, am 7. oder? Und dann holt der Beamte das Kursbuch führen, sie sind sehr gut dokumentiert, die Leute, und sagt, ja, das ist nicht möglich, in dieser Zeit kommen jemand von dem Dorf auf Istanbul, oder? Und das ist so ein Beispiel, dann heisst es einfach, das ist widersprüchlich deine Aussage, das stimmt nicht, du erzählst uns eine riesige Geschichte, wo keine Hand und Fuß hat, du bist asylunwürdig oder was auch immer, oder? Und das ist nur ein Beispiel, wie das in vielen passiert, oder? Also ich, zum Beispiel auch bei Frauen. Frauen spielen oft die Rolle, dass sie vergewaltigt werden, dass sie körperlich angegriffen werden, dass sie ganz, ganz schlimme Sachen erleben. Und mit so einem Befragungsschema kommen so Sachen nicht raus. Es ist auch klar, dass in so einer Stimmung eine Frau nicht in der Lage ist, über derart demütigende, schlimme Sachen zu berichten, oder? Und das sehe ich dann auch. Ich habe oft gesehen, dass man dann zwischen einem nachher ins Kaffee ist, es hat gewisse, die in Deutsch können, oder es ist der Dolmetsch, dann auch noch mit ins Kaffee gekommen, dass die mir dann Sachen erzählt und dass die mir Folterspuren gezeigt haben, unglaubliche Sachen. Und ich habe dann gesagt, wieso hast du das nicht erzählt? Und sie haben dann gesagt, ja, der hat mich nicht gefragt oder ich habe es vergessen. Oder es ist einfach eine Stimmung dort, die überhaupt nicht dem entspricht, was sie braucht, um wirklich über ihr Leid berichten, oder? Und das dünkt mich ein wichtiger Aspekt, also dass die Befragungen in einer Form zugeschnitten sind, die nicht dem entspricht, was die Leute selber für eine Kultur haben und für eine Sprachkultur.
Ist man sich von der Behördenseite her klar über die Problematik?
Oder? Nein, natürlich nicht. Das ist sehr, also so wie ich es erlebe, eine sehr arrogante Haltung von diesen Leuten im Stil von, die können ja nicht immer recht erzählen, die können immer klare Antworten geben. Und also, weißt du, es ist irgendwie einfach auch ein nicht wählen. Ich glaube, es ist auch ein nicht können zum Teil, aber auch ein Wählen eingehen auf die Leute. Oder? Also, zum Beispiel auch, dass Frauen sind Anhängsel von Männern. Oder? Also Frauen haben jetzt keine eigenen Fluchtgründe, sondern Frauen werden höchstens dann befragt, wenn sie Ehefrauen sind, um zu überprüfen, ob der Mann etwas rechts, also ob das stimmt, dass die gegenseitig zum Widerspruch herausfinden. Oder? Und auf das ist wirklich gesamthaft abgelegt. Widersprüche finden, das ist das Ziel.
Jetzt muss ich gerade noch schnell bösartig reinfragen. Du hast gesagt, dass man sich zu wenig eigentlich auf die anderen Kulturen einlässt bei diesen Befragungen. Und jetzt kann man eigentlich sagen, dass zum Beispiel in der Türkei ist eine sehr patriarchalische Kultur. Und von dort her könnte man eigentlich sagen, dass das im Grunde genommen widerspiegelt eben die Kultur von dort, wenn Frauen als Anhängsel von ihren Männern betrachtet werden. Also weißt, ich meine, kann man jetzt den Umkehrschluss machen und irgendwie versuchen mit Vorstellungen von da, die wir haben, die wir gut finden, also etwas anzugehen?
Ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstehe, aber also ja, klar ist es so, dass in der Türkei eigentlich der Mann sagen hat, was läuft. Logisch. Aber erstens mal jetzt bei den türkischen Flüchtlingen gibt es auch Frauen, die Einzelreisen oder auch Frauen, also Ehepaar, die ich erlebt habe, wo das jetzt zum Beispiel nicht so läuft. Und abgesehen davon, wenn das auch so dort läuft, denke ich, heisst es nicht, dass wir das so müssen weiterziehen müssen. Also ich denke, es wäre wichtig zu wissen, was die Frauen erlebt haben und herauszufinden, ob sie vielleicht einen Fluchtgrund haben, wenn der Mann jetzt vielleicht in unseren Augen keinen hat. Und es hat auch also Frauen einzeln, die flüchten. Und das ist ein riesiges Problem, dass Frauen einfach Befragungen nicht auf das eingestellt sind. Oder? Also, dass sie eigentlich völlig ausgeschlossen werden. Ihre spezifisch fraulichen Gründe, die sie haben zum Flüchten, das interessiert nicht. Und das ist auch nach Gesetz kein Grund. Vergewaltigung ist kein Asylgrund.
Now, so little plan to keep you fighting your
Vielleicht jetzt abschließend zur Haltung gegenüber den Flüchtlingen von der Behördenseite. Könntest du mal vielleicht eine kurze Zusammenfassung machen?
Ja, also die Behördenseite und die Bevölkerung, das weiss man ja eigentlich. Also die Behörde ist sehr restriktiv. Die Bevölkerung auch, zum grossen Teil, sagen wir, es gibt Ausnahmen. Und also es ist einfach ein enges Netz, das da gespannt wird, um die Flüchtlinge draussen zu behalten. Oder? Und was noch dazu zu sagen ist, ist abgesehen davon, dass mit allen Mitteln versucht wird, die Flüchtlinge nicht in die Schweiz hineinzuladen, wieder rauszurühren, ist es ja so, dass wenn sie dann einmal da sind, die können da sein und warten auf Asylgesuch, ganz unter misslichen Bedingungen müssen leben. Also es ist bekannt, dass das Lager in Kreuzlingen vorletztes Jahr, glaube ich, ist ein bisschen in den Medien gewesen, wo sie einfach in die Zelte gefärbt worden sind, mit einer Wolldecke bei Temperatur um 0 Grad, ein WC für irgendwie, ich weiß nicht, wie ein paar tausend Leute. Obwohl nebenan die Zivilschutzanlage gestanden ist, die eigentlich frei gewesen wäre, aber man hat sie einfach nicht aufgetan, weil man gefunden hat, die braucht man für die Rettungsakübung vom Militär. So Sachen, dann zum Beispiel auch im Durchgangszentrum Freiburg, wo ganz skandalöse Sachen gelaufen sind, in dem man sie einfach schikaniert hat, in dem man irgendwie in den Town irgendwie Strafmaßnahmen ergriffen gegen sie, in dem man sogar die Bevölkerung der Kinder den Kontakt aufzunehmen. Es haben Leute wollen ein Picknick zum Beispiel organisieren mit Flüchtlingen und das ist abgeblockt worden mit dem Argument, die Flüchtlinge sind zu faul zum Laufen. Also ganz daneben. Oder zum Beispiel sind Betreuer sind aufgefordert worden, so Negativfeststellungen zu machen. Sie hatten so ein schwarzes Buch gehabt, und dort ist alles aufgeschrieben worden, was negativ auffällt an diesen Flüchtlingen. Und da hat es zum Beispiel einen Eintrag gehabt, der heisst, er hat anlässlich einer Diskussion das Wort ergriffen. Also das langt dann bereits für einen Eintrag. Und die Problemdossiers, die sind dann als Bundesamt für Polizeiwesen nach Bern geschickt worden und haben natürlich den Einfluss auf das Asylgesuch. Oder? Und so sind wahrscheinlich auch, denke ich, die, ich meine, man weiss, es sind zusammen mit der Fischenaffäre, sind sehr viele Ausländer, die meisten sind ja Ausländer, die fischiert worden sind. So sind auch die Informationen wahrscheinlich an die Bundesanwaltschaft gelangt. Also man kann irgendwie allgemein sagen, dass 80 Jahre eine absolute Abschottungs- und Abschreckungspolitik, irgendwie mit allen Mitteln, sechs durch Verordnungen, sechs durch ganz, also im Alltag, durch die Polizei und durch andere Behörden, versucht, die wegzubringen, wenn sie da sind, repressiv zu behandeln, zu überwachen, zu bespitzeln. Die Bevölkerung selber immer mehr gegen die Flüchtlinge gestellt. Also es gibt, man kennt immer mehr Anschläge, Brandanschläge, Bombenanschläge. Es gibt Tötungen, viele in letzter Zeit, von Flüchtlingen. Es ist eine Stimmung da, die unglaublich fremdenfindlich ist. Angeheizt durch Medien zum Teil natürlich auch. Nicht relativiert von den Behörden. Behörden tun ganz wissentlich tun sie keine Gegendarstellungen bringen. Sie tun ganz wissentlich auch möglichst in kurzen Abständen immer wieder Zahlen sagen. Oder? Indem man 100-mal sagt, es kommen viel, dann glauben es die Leute auch. Obwohl es gar nicht so viele sind. Es sind ja bis 89.000, 70.000 im Gesamten, 30.000, die überhaupt Asyl bekommen haben. Das ist nichts. Oder? Also im Vergleich zu diesen 700.000 Ausländer, die Schuss hat, sind die Flüchtlinge eigentlich ganz eine verschwindend kleine Zahl. Dennoch konzentriert sich die Fremdenfindlichkeit, das Thema Ausland, immer nur auf die Flüchtlinge. Und die Behörden pushen das auch wie auch die Medien. Oder?
Könnte man jetzt sagen, dass sich bei den Flüchtlingen das kristallisiert? Das heisst, dass es einfach generell geht, gegen die Ausländer und Ausländerinnen, die kristallisiert sich. Und du hast jetzt gesagt, von der Zahl.
Boykottabend gegeben. Es wird erzählt, was 1980 in Zürich und in der Schweiz an Widerstand gegen die Volkszählung gelaufen ist. Es haben damals nämlich schon bereits bis zu 20% von der Bevölkerung einzelne Fragen nicht oder falsch beantwortet. Dann hat es auch verschiedene Sabotageaktionen gegeben. Dann wird jemand aus der Bundesrepublik Deutschland über die Kampagne 87 in der BRD gegen die Volkszählung berichten. Und die beiden Rechtsanwälte Peter Frey und Hans Zweifel werden die juristischen Mauern und Löcher von der Volkszählung beleuchten und natürlich auch für die Fragen vom Publikum zur Verfügung stehen. Zwischendurch wird Gusti Polak, Liedermacher, am Klavier seine Kommentare zum Thema abgeben.
Und echt jemand.